Und damit kommen wir dann zum Wort Gottes. Kolosser 2, 1 bis 11 bis 15. Kolosser 2, 11 bis 15. Da schreibt der Apostel Paulus: In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und als er tot ward in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er euch mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß. In ihm hielt er über sie einen Triumph. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und heute natürlich ganz besonders unsere Täuflinge, die Simone und lieber Achim und auch unser neues Mitglied Roland. In unserer Auslegungsreihe zum Kolosserbrief sind wir am heutigen Taufsonntag punktgenau bei einem ganz wichtigen Taufwort des Neuen Testaments angekommen. Ähnlich wie Römer 6, die Verse 1 folgende, sind die Verse hier in Kolosser 2, 11 bis 15 Schlüsselverse zum rechten Verständnis der Taufe. Was die Taufe bewirkt, was Jesus für uns getan hat. In Römer 6 geht es vor allem um das Sterben und Auferstehen mit Jesus in der Taufe und den Glauben. Ganz ähnlich auch hier, allerdings hier mit einer ganz starken Beziehung zur Beschneidung. So wie Gott dem neuen Bund einen neuen Bundestag gegeben hat, nämlich den ersten anstelle des siebten Tages der Woche, so hat er ihm auch ein neues Bundeszeichen gegeben, eben die Taufe anstelle der Beschneidung. Die Taufe tritt dabei in so eine enge Beziehung mit der Beschneidung, dass Gottes Wort sie hier die Beschneidung des Christus nennt. Sie ist eine Beschneidung, die nicht durch Menschen, nicht mit Händen geschehen ist, sagt hier Gottes Wort, sondern durch den Messias Jesus selbst. Und sie ist im Unterschied zur leiblichen Beschneidung des Alten Testaments eine geistliche Beschneidung. Sie geschieht im Ausziehen des fleischlichen Leibes. Dass das nicht wörtlich zu verstehen ist, ergibt sich von selbst. Ganz wichtig ist, von dieser geistlichen Beschneidung, die die eigentliche Beschneidung ist, weiß schon das Alte Testament. Es redet mehrfach von der Beschneidung des Herzens. So etwa in 5. Mose 10, Vers 16, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Das heißt, die Beschneidung des Herzens zeigt sich im Glauben und, sage immer, Glaube und Gehorsam sind die beiden Seiten ein und derselben Medaille. Wo wirklicher Glaube da ist, wirkliches Vertrauen auf den Herrn, ist auch Gehorsam da. Gehorsam. Die Beschneidung des Herzens zeigt sich im Gehorsam. Denn wer seinen Nacken verhärtet, da ist ja an ein Fuhrgespann gedacht, dessen Joch auf dem Nacken hat. Und ein Zugtier, das seinen Nacken verhärtet hat, das lässt sich vom Herrn nicht mehr lenken. Da kann der Herr an den Zügeln reißen, so viel er will. Das hat seinen Nacken verhärtet und geht sturgerade seinen Weg und will sich nicht leiten lassen. Jeremia 4, Vers 4, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Und im negativen Sinn klagt Gott in Jeremia 9, 25, denn alle Nationen sind unbeschnitten und ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Die Nationen sind auch körperlich unbeschnitten, aber Israel bringt seine körperliche Beschnittenheit nichts, wenn es ein unbeschnittenes Herz hat. Und Paulus knüpft in Römer 2, Verse 28 und 29 daran an und betont, dass nicht die äußere Beschneidung den wahren Juden ausmacht. Er sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, nämlich im echten Sinne, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist. Wir sehen da etwas, was mich am Wort Gottes immer wieder total fasziniert. Da schreiben drei Menschen, getrennt von rund 1500 Jahren. Zunächst Mose um 1450 vor Christus, dann Jeremia 800 Jahre später um 600 vor Christus, dann Paulus nochmal 650 Jahre später um 50 nach Christus. 1500 Jahre getrennt, drei ganz verschiedene Männer, alle haben ein und dieselbe Botschaft. Alle sind erkennbar vom selben Geist Gottes geleitet. Alle verkünden dieselbe Wahrheit. Das ist diese großartige Einheit des Wortes Gottes. Und das darf auch euch, liebe Täuflinge, und uns allen ganz großen Mut machen, diesem Wort voller Zuversicht und uneingeschränkt zu vertrauen, ganz egal was kommt. Es ist Gottes Wort durch seinen Geist gegeben. Und wir sehen es an solchen Details ganz eindeutig bezeugt und bestätigt. Wenn also die alttestamentliche Beschneidung zunächst ein äußeres Zeichen war, so war doch auch schon damals klar, wie wir bei 5. Mose gesehen haben, dass es beim äußeren Zeichen nicht bleiben darf. Das äußere Zeichen für sich ist wertlos. Es ist nicht das, auf was es wirklich ankommt. Nicht die paar Zentimeter weggeschnittene Vorhaut machen einen Juden zu einem echten Juden, sondern sein Glaube und sein Gehorsam. Und das gilt für die Taufe natürlich ebenso. Nicht das Untergetauchtwerden macht die Taufe. Nicht aufs äußere Zeichen kommt's an, sondern auf die rechte Herzenseinstellung gegenüber dem lebendigen Gott. Und deshalb muss hier auch ein ernsthafter Widerspruch zu weit verbreiteten Lehre und Praxis sowohl in Volkskirchen wie längst auch leider in Freikirchen erhoben werden. So hatte kürzlich Idea Spektrum Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zitiert. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, passt genau zu unserem Taufsonntag. Die gute Dame hat gesagt, mit der Taufe haben Sie den Zugang zur VIP-Lounge im Himmel. Auch wenn Sie aus der Kirche austreten, Taufe bleibt Taufe, da können Sie austreten, so viel Sie wollen, Sie bleiben getauft. Wir wollen wahrhaftig differenzieren. Im Prinzip wollte sie wahrscheinlich was Gutes sagen. Sie wollte den Anspruch der katholischen Kirche allein durch ihre Mitgliedschaft des Heils zu vermitteln relativieren, hat es aber jetzt ganz auf die Taufe reduziert. Sie hat im Ansatz recht, Taufe bleibt Taufe. Ist in der Tat was, kann euch niemand mehr nehmen. Da hat sie recht. Aber ich muss unsere Täuflinge da enttäuschen, den automatischen Zugang zur VIP-Lounge im Himmel habt ihr mit der Taufe allein definitiv nicht. Da hat sich die gute Dame geirrt. Den Zugang zur VIP-Lounge im Himmel haben wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ich habe mich gefragt, warum Idea sowas überhaupt kommentarlos zitieren kann. Ich hoffe nicht, dass das zum neuen Lehrspektrum von Idea gehört. Gloria von Thurn und Taxis werfe ich diese Lehre gar nicht so sehr persönlich vor. Wahrscheinlich hat sie es einfach in der katholischen Kirche nie wirklich besser gehört. Was man ihr ein Stück weit vorwerfen kann, sie hat wohl blindlings ihren kirchlichen Autoritäten vertraut und offenkundig viel zu wenig selbst in die Bibel geschaut. Und das gilt für alle kirchlichen Autoritäten. Wir sollten nie den kirchlichen Autoritäten vertrauen, auch nicht ein Pastor der Eichenau, sondern immer nur dem Wort Gottes. Und immer überprüfen, ob das, was gesagt wird, von wem auch immer, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das bewahrt vor falschen Lehren. Und dann hätte auch Gloria von Thurn und Taxis schnell ihren Irrtum erkannt, wenn sie ins Wort geschaut hätte. Also zur rechten Herzenseinstellung gehört natürlich dann auch ein entsprechendes Leben. Wobei man dieses zweite eigentlich gar nicht mehr extra betonen muss. Denn wenn wir von einer echten Herzenseinstellung reden und nicht nur vom frommen Theater, dann gilt, was die Bibel sagt, wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und so wie der Mund übergeht, dessen, was das Herz voll ist, geht auch unser Leben über, das, was das Herz voll ist. Dann wird unser Leben ganz automatisch und unvermeidlich ein Stück weit davon auch geprägt. Und diese ganz selbstverständliche Konsequenz des Glaubens bezeichnet Gottes Wort hier als Ausziehen des fleischlichen Leibes. Da ist ja die Taufe und deshalb auch diese Worte in diesem Zusammenhang das Symbol dafür, für dieses Ausziehen des fleischlichen Leibes. Und damit sind wir nach der Einleitung beim ersten Punkt der Predigt. Erstens, Taufe heißt, unser altes Leben wird ausgezogen und begraben. Unser altes Leben wird ausgezogen und begraben. Das ist doch wohl eine ganz große Sehnsucht vieler Menschen, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, neu anfangen zu können, Belastungen aus der Vergangenheit, Verletzungen, negative Erfahrungen, eigenes Fehlverhalten, auch finanzielle Schulden einfach abhaken zu können. Da mag mancher denken, Mensch, was habe ich schon Mist gemacht in meinem Leben, wenn ich doch noch einmal ganz von vorn anfangen könnte. Nochmal ganz von vorn anfangen. Bei Jesus können wir das. Wir haben es in zwei Zeugnissen gehört. Beim Achim, der als in die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hineingeboren noch mal ganz von vorn anfangen konnte. Das, was er gehört hat, viel Richtiges, aber eben auch manches Nicht-Richtige, korrigieren und mit Jesus ganz neu anfangen. Roland, der in einer gläubigen Familie groß wurde, ganz auf Abwege geriet, bei Jesus dürfen wir noch mal ganz von vorn anfangen. Denn in der Taufe wird unser altes Leben mit allem, was dazugehört, begraben. Das zeigt, dass das im Wasser geschieht, zeigt, dass diese nur eine Bedeutung der Taufe ist, das Untertauchen des Wassers. Die Taufe hat mehrere Facetten und Inhalte. Zum Beispiel die Abwaschung der Sünde, die Ersäufung des alten Adams. Deshalb bin ich auch kein Freund von Streitereien um verschiedene Formen der Taufe, ob der Teufel nun mit Wasser besprengt oder ganz untergetaucht wird, ob er wie hier in der orthodoxen Kirche nach vorn untergetaucht wird, in eine Tonne steigt. Ich habe dann auch ein nettes Bildchen gefunden. Finde ich jetzt nicht wahnsinnig ästhetisch, diese Gartentonne als Taufbecken. Aber ich habe es trotzdem mitgebracht, das Bild. Es tut der Gültigkeit der Taufe keinen Abbruch. Das sind Äußerlichkeiten. Oder ob einer wie bei uns in unserem schönen Taufbecken nach hinten sich fallen lässt und untergetaucht wird, ob im stehenden oder im fließenden Wasser, das sind alles letztlich Äußerlichkeiten und äußere Nebensächlichkeiten. Die eine Form stellt stärker diesen, die andere stärker jenen Aspekt äußerlich dar. Das Besprengen etwa, die Abwaschung der Sünde, das Untertauchen nach vorn, das Ersäufen des alten Adams wohl mehr, das Sterben, das Untertauchen nach hinten, das Begrabensein in der Taufe, das Taufen im fließenden Wasser soll vielleicht noch darstellen, dass die Sünde und der alte Adam gleich fortgespült werden und dann auch wirklich weg sind. Aber auf all diese Formen kommt es im letzten Grunde nicht an, sondern darauf, dass in unserem Herzen das Notwendige geschieht. Darauf kommt es an. Viele sind getauft, vielleicht sogar im fließenden Wasser des Jordan, aber sie leben ihr altes, von Sünden beflecktes Leben weiter. Dann hilft noch so viel Taufwasser gar nichts. Es geht also darum, dass wir in der Taufe wirklich neu anfangen mit Jesus. Und das beginnt damit, dass wir unser altes Leben ausziehen und begraben. Dieses Ausziehen ist da schon wieder mehrfach betont, obwohl es im Griechischen nur ein Wort ist. Und die Betonung geschieht wieder durch zwei Vorsilben. Eigentlich heißt das Kernwort an sich schon Untergang. Ist der Fachbegriff etwa für den Untergang der Sonne. Da verschwindet also was. Und so soll auch unser altes Wesen verschwinden. Aber dabei belässt es Gottes Wort nicht. Es setzt noch eine Silbe davor mit der Bedeutung aus. Der alte fleischliche Leib verschwindet nicht einfach. Der geht nicht einfach von sich unter, tut er erfahrungsgemäß nicht. Er muss vielmehr aktiv ausgezogen werden. Aber auch das ist dem Wort Gottes noch nicht genug. Es setzt eine zweite Silbe davor und die heißt von weg. Die drückt eine Distanz und eine Trennung aus. Wir sollen den fleischlichen Leib nicht nur ausziehen und untergehen lassen, etwa im Taufwasser symbolisch, wir sollen ihn von uns wegwerfen, so weit wie möglich, damit uns unser altes Leben nicht immer wieder zwischen die Beine kommt. Vor vielen Jahren hatte ein Mitarbeiter unserer damaligen Gemeinde in einer Andacht über dieses Wegwerfen gesprochen. Um es zu veranschaulichen, hatte er ein Jojo dabei, war früher ein beliebtes Kinderspielzeug. Ihr wisst, was passiert mit dem Jojo, ja? Wenn man das Jojo wegwirft, kommt augenblicklich wieder zurück. Beim Abnehmen spricht man deshalb auch vom Jojo-Effekt. Die Pfunde, die man sich mühsam abgehungert oder mit schweißtreibendem Sport wegtrainiert hat, die sind schon wieder da, kaum dass man sich einmal entspannt zurückgelehnt hat. Und so ist das häufig mit unserem fleischlichen Leib auch. Wir werfen ihn weg und zack, schon ist er wieder da. Und wir tappen wieder in die alte Sünde rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder hier weiß, wovon ich rede. Wir sehen, ausziehen und wegwerfen, das will gelernt sein. Das ist ein lebenslanger Prozess und wir machen nur Fortschritte, wenn wir mit ganzer Entschlossenheit dranbleiben. Wenn wir immer wachsamer werden, auch bei diesem Wegwerfen, und wenn wir im Bild des Jojo bleiben, wenn wir weggeworfen haben und wir sind wachsam, dann sehen wir das alte fleischliche Leben wieder kommen, schon wenn es kommt. Und dann fangen wir an zu laufen, um einen möglichst großen Abstand zwischen uns und unserem alten Leben zu halten. Wir wollen ja nicht, dass es uns wieder einholt. Die Bibel sagt, flieht vor der Sünde. Flieht vor dem alten Leben, ja. Wenn ihr seht, es kommt wieder zurück, lauft, rennt, was die Beine hergeben. Im übertragenen Sinne. Dass das schwierig ist, liebe Täuflinge und liebe Geschwister, ist ganz klar. Es kann deshalb nur gelingen, wenn wir uns nicht nur aufs Wegwerfen konzentrieren, sondern noch viel mehr auf das neue Leben, zu dem uns Jesus auferweckt hat. Das ist der zweite Punkt. Wir sind in Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Wer sich nur bemüht, das alte Leben wegzulassen, das Schlechte zu lassen, der schafft ein gefährliches Vakuum in seinem Leben. Es ist deshalb wichtig, dieses Vakuum sofort mit einem neuen geistlichen Leben zu füllen. Und deshalb sagt Jesus uns nicht nur, dass wir ausziehen und wegwerfen sollen, wir sind vielmehr mit ihm auferweckt und mit lebendig gemacht zu einem neuen Leben. Und die Täuflinge sind ja nicht im Taufbecken geblieben, die sind wieder rausgekommen. Der alte Achim, die alte Simone, die sind zwar sinnbildlich im Taufbecken zurückgeblieben, ersoffen, begraben, aber eben der in Christus neugeborene Achim, die in Christus mit auferweckte Simone, die sind rausgekommen, um jetzt einzuziehen in ein neues Leben mit dem Herrn. Das ist wie wenn wir vor einem großen Haus stehen mit vielen herrlichen Räumen. Die Eingangstür steht sperrangelweit offen. Es gehört uns, ist uns geschenkt. Ist euch, lieber Achim, liebe Simone, ist euch geschenkt. Jedem Einzelnen auch von uns, die wir uns Jesus zuwenden. Und wir dürfen einziehen in dieses Haus und Raum für Raum erkunden und in Besitz nehmen. Sicher werden wir nicht gleich am ersten Tag alle Räume gleichermaßen einnehmen, aber wir dürfen gespannt sein, einen Raum dieses neuen Lebens mit Jesus nach dem anderen zu erkunden. Wir dürfen erwartungsvoll nach vorn schauen, was sich hinter der nächsten Tür, was sich im nächsten Raum verbirgt, was Jesus da für uns vorbereitet hat an Reichtümern, an Freude, an Segen. Als ich vor fast 20 Jahren schon mal über diesen Gedanken gepredigt habe, da stöhnte hinterher eine Frau der Gemeinde, aber doch nicht das ganze Haus. Ich konnte es nicht verstehen. Ich fand es damals schon tief traurig und finde es heute immer noch tief traurig, diese Reaktion. Da war gar keine Freude, im Leben mit Jesus weiterzukommen. Da war gar keine Begeisterung über diesen riesigen Reichtum, den Jesus uns schenkt, der auf uns wartet. Natürlich müssen wir diesen ganzen Reichtum nicht an einem Tag auf einmal, geht gar nicht. Den gibt uns der Herr dann schon häppchenweise, Tag für Tag, wie wir es ertragen können. Aber diese Reaktion hat vor allem Angst vor und keine Sehnsucht nach mehr Leben mit Jesus offenbart. Und ich befürchte, dass diese Angst viele sogenannte Christen lähmt. Und so ziehen viele Menschen ins Haus Gottes leider nur halbherzig und halblebig ein. Ich sage seither immer wieder, als diese Frau diese Reaktion gezeigt hat, da stand mir augenblicklich ein Bild vor Augen. Diese Leute bleiben im Windfang noch unter der Eingangstür sitzen. Und die bleibt natürlich dann offen. Sie sitzen ja auf den Eingangsstufen. Praktisch auf der Schwelle. So halb drin und immer noch halb draußen. Und dann beklagen sie sich, dass es zieht und dass es ungemütlich ist und dass sie sich ein Leben mit Jesus ganz anders vorgestellt haben. Weil sie nicht wirklich einziehen. Und da sehen wir, wie eng der erste und der zweite Punkt miteinander verknüpft sind. Diese Leute haben auch ihr altes fleischliches Leben noch nicht wirklich fortgeworfen. Sie schleppen's noch mit sich rum. Und das passt ins neue Lebenshaus natürlich nicht mit hinein. Und deshalb kommen sie nicht weiter als bis zum Eingangsbereich und dann klemmt und sperrt das alte Leben an allen Ecken und Enden. Es muss aber nicht sein, denn Jesus hat uns vom alten Leben wirklich vollständig frei gemacht. Gottes Wort sagt, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, alle, ausnahmslos. Als er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns waren, ausgetilgt, da hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als ich es gelesen habe in der Vorbereitung, da habe ich gedacht, wie so ein muskelbepackter Türsteher, an dem es kein Vorbeikommen gibt, so stand das Gesetz zwischen uns und dem neuen Lebenshaus. Kein Reinkommen. Da fragen wir, wieso stand das Gesetz gegen uns? Das Gesetz ist doch Leben, sagt die Bibel. Und wie kann es uns dann entgegenstehen, wenn wir das Leben wollen? Weil wir die Forderungen, so sagt Gottes Wort hier, die Forderungen, die es stellt, nicht erfüllen. Geht unsere Sandra manchmal so, wenn die irgendwo hin will, wo es Eintritt ab 18 gibt und die sieht noch relativ jung aus, mit Freunden ausgehen abends noch, dann muss sie ihren Pass vorweisen, weil die Forderung heißt 18, ja? Wer nicht 18 ist, kommt da nicht rein. Wenn die Leute dann auf den Pass gucken, auf den Personalausweis, sehen sie, die ist 18, die kann durch, ja? Ganz normaler Vorgang. Und so stand das Gesetz da und sagt, Forderung, ich muss erfüllt sein, du musst die Gebote Gottes halten. Sonst gibt's kein Durchkommen. Und deshalb mussten wir draußen bleiben, unter dem Fluch, bis Jesus für uns das Gesetz erfüllt hat. Und es ist interessant, jetzt wirkt derselbe Türsteher, der erstmal so breit und mächtig in der Tür stand und uns nicht reingelassen hat, der winkt uns jetzt freundlich durch. Durch das Kreuz Jesu, in dessen Tod wir hineingetauft werden, ist die Beziehung zwischen uns und dem Gesetz eine komplett andere geworden. Das nicht erfüllte Gesetz, das war für uns der Schuldbrief, der uns den Eingang zum Leben verwehrt hat. Das erfüllte Gesetz, das Jesus für uns erfüllt hat, das ist jetzt die freie Eintrittskarte in ein Leben in göttlicher Fülle und Kraft. In die VIP-Lounge gewissermaßen, von der Gloria von Turn und Taxis geredet hat. Aber eben nicht allein durch die Taufe, sondern nur, wenn wir es im Glauben auch ganz persönlich für uns annehmen. Und diese wirksame Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die schafft nicht nur neues Leben in uns, die verschafft uns nicht nur Eintritt in die himmlische VIP-Lounge, in dieser Kraft hat Jesus auch den Triumph über die Mächte der Finsternis errungen. Das ist der dritte und letzte Punkt und deshalb auch übrigens das Thema der Predigt an der Seite des Siegers. An der Seite des Siegers und der dritte Punkt, Jesu Triumph über die Mächte der Finsternis. Hat übrigens in diesen Tagen eine ganz besondere Bedeutung, wo wir sehen, wie sich die Mächte der Finsternis ausbreiten auf diesem Globus. Diese Botschaft, ganz besonders wichtig, Jesu Triumph über die Mächte der Finsternis. Völlig entwaffnet hat er die Obersten und Autoritäten öffentlich zur Schau gestellt, sie im Triumphzug mit sich führend. Völlig entwaffnet ist übrigens dasselbe griechische Wort wie ausziehen in Vers 11 des fleischlichen Leibes. Interessant, in derselben mehrfach verstärkten Bedeutung. Das heißt, die Mächte sind untergegangen. Indem Jesus ihnen die Waffen und ihre Macht ausgezogen und weggeworfen hat. Genau mit diesen beiden gleichen Vorsilben. Aus und weg. So ist Jesus mit diesen Mächten umgegangen. Und damit sind sie nackt und bloß öffentlich an den Pranger gestellt. Und zur Veranschaulichung dieses Vorgangs knüpft Gottes Wort dann noch an einen damaligen Brauch an. Wenn ein römischer Feldherr einen herausragenden Sieg errungen hat, dann wurde ihm vom Senat ein Triumphzug gestattet. Es wurde vorher geprüft. Er kann nicht sagen, ich mache jetzt einen Triumphzug. Wurde vorher vom Senat geprüft. Da sehen wir so ein Bild. In diesem Triumphzug wurde dann die Beute mitgeführt. Das Bild zeigt eine Rekonstruktion des Triumphzugs des Titus nach seinem Sieg über die Juden und die Eroberung Jerusalems. Wenn man ganz genau hinsieht und gute Augen hat, dann sieht man da den siebenarmigen Leuchter. Das zeigt uns sehr deutlich, den haben sie aus dem Tempel mitgenommen. Der ist dann in dem Titusbogen auch nochmal mit abgebildet in Stein gemeißelt. Der wichtigste Teil eines solchen Triumphzugs war aber für den siegreichen Feldherr mindestens ideell nicht die Beute, nicht das viele Gold und Silber, nicht die Edelsteine, sondern die besiegten Feinde. Je mächtiger, gefährlicher und berühmter so ein Gegner war, gegnerischer König, gegnerischer Feldherr, ähnliches, umso größer war natürlich der Ruhm des siegreichen Feldherrn, wenn er diesen besiegten Gegner in seinem Triumphzug mit sich führen konnte. So wie es ungefähr hier auf einer Darstellung aus Asterix abgebildet ist. Und so, an diese Vorstellung knüpft Gottes Wort an und sagt, so hat Jesus die Obersten und die Autoritäten der Finsternis, die satanischen Fürsten, ihre Waffen, ihre Macht entkleidet, sie ausgezogen, sie angekettet und sie ohnmächtig hinter sich an seinem Siegerwagen hergeführt und öffentlich zur Schau gestellt. Es ist genau das Bild. In der letzten Ausgabe von Topic hat Ulrich Kamprad ein schönes Beispiel darüber gebracht, wie wunderbar Gottes Wort ist. Und dieses Beispiel, das er gebracht hat, passt genau hierher. Er berichtet, das kürzeste Kapitel der Bibel ist der Psalm 117. Weiß jemand, wie viele Verse der hat? Zwei, genau. Und der längste Psalm ist 119. Der hat, glaube ich, um die 173 oder irgend sowas. Weiß nicht genau auswendig. Also nur ein Kapitel dazwischen, der kürzeste und der längste. Man sieht da die Konstruktion des Wortes Gottes, wie Gott nichts dem Zufall überlässt, alles durchwaltet mit seinem Geist und dazwischen, zwischen dem kürzesten und dem längsten Kapitel der Bibel, steht Psalm 118. Und dieser Psalm 118, der steht, wenn man nach Kapiteln zählt, genau in der Mitte der Bibel. Ich habe es nicht nachgezählt, ich verlasse mich jetzt darauf, dass Ulrich Kamprad richtig berichtet hat. Vor Psalm 118 gibt es 594 Kapitel und nach Psalm 118 gibt es wieder 594 Kapitel. Und in der Mitte steht Psalm 118. Und er hat 29 Verse. Und die Mitte sind also die Verse 14 und 15. Das ist die Mitte der Schrift. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und Vers 16 wiederholt diesen Triumphruf. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Nun stammt die Kapiteleinteilung zwar erst aus dem 13. Jahrhundert und die Verseinteilung noch ein paar hundert Jahre später, aber auch darin dürfen wir dennoch das Wirken Gottes sehen. Und wenn man übrigens die Bibel allein nach der Textlänge nimmt, steht Psalm 118 auch ziemlich genau in der Mitte. Vielleicht je nach Druckausgabe ein bisschen weiter hinter oder davor, aber ziemlich genau auch. Aber ich denke, dass Gott durch diese ganzen Dinge hindurch wirkt. Gott überlässt ja nichts dem Zufall. Ich bin da überzeugt, dass Gott auch die Kapitel- und Verseinteilung nicht einfach dem Zufall überlässt in diesen Aspekten. Und da haben wir, und das hat ja nun gerade mit unserem Thema und mit unserem dritten Punkt zu tun, in der Mitte der Schrift einen gewaltigen Lobpreis über die Siegesmacht Jesu. Und damit ein gewaltiges Trostwort für seine Gemeinde, für uns und für unsere Täuflinge. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Mit ihm, in ihm, an seiner Hand darf ich leben. Er ist der Sieger. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Gerade in diesen Tagen, wo sich die Finsternis atemberaubend ausbreitet, wo viele mit wachsender Angst fragen, was bringt der morgige Tag, was bringen die nächsten Wochen und Monate, da singen wir als Kinder Gottes mit jubelnder Freude. Die Freude vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Wunderbares Bild, liebe Geschwister. Diese Freude kann uns niemand nehmen. Und unser Gesang hat eine klare Botschaft. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Da mögen diese Mächte so sehr drohen und schnauben in diesen Tagen. Wir wissen, es sind besiegte Mächte. Ihnen ist ihr Ende gesetzt. Und wir leben an der Seite des Siegers. Wir leben an der Hand dessen, der sie hinter seinem Feldherrenwagen hergeschleift hat, ausgezogen, entblößt, aller Macht entkleidet, der sie schon zur Schau gestellt hat. Wir leben an seiner Seite. Und auch ihr, liebe Simone und lieber Achim und lieber Roland, unsere beiden Täuflinge haben heute sein Bundeszeichen empfangen und damit habt ihr es verbrieft und versiegelt, dass ihr zu Jesus gehört, dass ihr Teil seines Bundesvolkes seid und deshalb wird er euch die Treue halten und euch in seiner Kraft begleiten und bewahren, wie seine ganze Gemeinde auch. Und wir werden sehen und erleben, dass wir teilhaben an seinem Sieg heute und in Ewigkeit. Amen.